ein schönes Wochenende, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüße ich Margareta Maurova. Einleitend bringen wir eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche in Tschechien. Montag. Die letzten 38 Soldaten, die seit April dieses Jahres in dem im südirakischen Basra stationierten Feldlazarett der tschechischen Armee im Einsatz waren, sind wieder in Prag eingetroffen. Damit wurde der eine Woche lang andauernde Austausch des tschechischen Kontingents abgeschlossen. An Bord des Flugzeugs waren auch die letzten 4 von insgesamt 16 irakischen Kindern, die in der Tschechischen Republik operiert bzw. medizinisch betreut werden. Von Montag bis Mittwoch fand in Prag eine 3-tägige Sitzung der Assoziation europäischer Senatoren statt. Schwerpunkt der Sitzung waren die europäische Verfassung und die Rolle der nationalen Parlamente in der erweiterten Europäischen Union. Dienstag. In einer von persönlichen Angriffen geprägten Sondersitzung des tschechischen Abgeordnetenhauses hat die Regierung ihre grundsätzliche Zustimmung zu einer gemeinsamen EU-Verfassung verteidigt. Das Parlament billigte mit den Stimmen der Koalition das in der zurückliegenden Woche vom Kabinett festgelegte Mandat zum EU-Verfassungsentwurf. Premier Spiller informierte des Weiteren im Abgeordnetenhaus, dass seine Regierung einen Entwurf zum Gesetz über die allgemeine Volksbefragung vorlegen werde. Diese soll es den tschechischen Bürgern ermöglichen, sich zum Entwurf der europäischen Verfassung zu äußern. Im ersten spektakulären Antikommunismusprozess in Tschechien seit der Wende im Jahre 1989 ist ein 26-jähriger Linksaktivist vom Vorwurf der Unterstützung einer extremistischen Vereinigung freigesprochen worden. Der Mann hatte in einer Zeitung zu einer kommunistischen Revolution auch mit Waffengewalt aufgerufen. Die Assoziation selbstständiger Gewerkschaften kündigte an, ihren Kampf gegen die Reform der öffentlichen Finanzen fortsetzen zu wollen. Sie verzichtete allerdings auf die Ausrufung eines Generalstreiks, hieß es. Mittwoch. Der Haushaltsausschuss des Prager Abgeordnetenhauses hat dem Unterhaus empfohlen, den Staatshaushaltsentwurf für das Jahr 2004 zu billigen. Donnerstag. Das Bezirksgericht im nordböhmischen Děčín hat erneut 2 Klagen des in Argentinien lebenden František Oldřich Kinský abgewiesen. Die Richterin meinte in der Urteilsbegründung, Kinský sei zwar der frühere Besitzer der umstrittenen Objekte gewesen, diese seien jedoch aufgrund der Nachkriegsdekrete von Präsident Beneš enteignet worden. Und der letzte Punkt der Wochenschau. Tschechische Spitzenpolitiker waren in der vergangenen Woche nicht nur in ihrer Heimat aktiv. Die Auslandsreisen von Präsident Václav Klaus nach Ungarn, von Premier Wladimir Spidla nach Bulgarien sowie von Außenminister Cyril Svoboda in die Schweiz sollten vor allem zur Belebung der bilateralen Beziehungen beitragen. Soweit die Wochenschau. Mit aktuellen Informationen zum Tagesgeschehen melden wir uns in unseren Nachrichten um 17 Uhr. Nun wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung bei unseren Wochenendsendereien.
In der heutigen Ausgabe unserer Senderei Schauplatz erfahren Sie nun von Robert Schuster Näheres über ein Projekt, das zur besseren Integration der Roma-Minderheit in die tschechische Gesellschaft beitragen soll.
Schauplatz.
Die Lage der tschechischen Roma gibt schon seit vielen Jahren regelmäßig Anlass zu Kritik, nicht nur von Seiten zahlreicher internationaler Menschenrechtsorganisationen. Auch die Europäische Kommission hat in ihren Fortschrittsberichten immer wieder auf die schwierige Situation der Volksgruppe hingewiesen und hat die tschechische Regierung aufgefordert, konkrete Maßnahmen gegen die Benachteiligung und latente Diskriminierung zu ergreifen. Ein Schlüssel, um den verzwickten Kreis zu durchbrechen, der auf der einen Seite aus dem geringen gesellschaftlichen Status der Roma besteht und auf der anderen Seite aus dem Fehlen jeglicher Perspektiven auf eine Verbesserung ihrer gegenwärtigen Lage, kann in der Verbesserung des Bildungsstandes der Roma liegen. Auch die tschechische Mehrheitsbevölkerung hat in ihrem Bewusstsein gerade in diesem Bereich immer noch einiges an Vorurteilen abzubauen, wozu etwa die immer noch relativ weit verbreitete Annahme gehört, dass Kinder aus Roma-Familien im Allgemeinen nicht anpassungsfähig wären und mit dem Lehrbetrieb auf gewöhnlichen Schulen Schwierigkeiten hätten. Vor 1989 war es zum Beispiel eine häufige Praxis, dass Roma-Kinder, ohne dass deren wirkliche Veranlagung ernsthaft hinterfragt wurde, fast automatisch in Sonderschulen gesteckt und somit von der Möglichkeit, eine höhere Ausbildung zu erreichen, von vornherein ausgeschlossen wurden. die Bildung als Instrument zur besseren Integration der Roma in die tschechische Gesellschaft? Diesem zentralen Anliegen verschrieben hat sich ein gemeinnütziger Prager Verein, der sich selber als Nova Škola bezeichnet, was man ins Deutsche als Neue Schule übersetzen könnte. Zu den wichtigsten Projekten gehört dabei die Ausbildung von Lehrerassistenten, die auf Schulen mit einem hohen Anteil von Roma-Kindern tätig sind.
Wir unterhielten uns im Folgenden mit dem Projektleiter dieser gemeinnützigen Einrichtung, mit Herrn Vladislav Wieck. Als erstes fragten wir natürlich, wie die Idee, Lehrerassistenten für Roma-Kinder auszubilden, überhaupt entstanden ist.
Also diese Idee hatte man schon lange vorher in Westeuropa entwickelt. Und in vielen Ländern, wie etwa in Großbritannien, sind sogenannte bilinguale Assistenten mittlerweile zum festen Bestandteil des dortigen Schulwesens geworden. Deren Aufgabe besteht sowohl dort als auch bei uns darin, während der Unterrichtsstunden anwesend zu sein, den Kindern zu helfen und dann vor allem auch in die Familien der Kinder zu gehen und den Kindern auch dort, etwa mit den Hausarbeiten oder der Vorbereitung auf den Unterricht, zu helfen. Für die Kinder und auch die Eltern ist es wichtig zu sehen, dass es jemanden gibt, zu dem sie Vertrauen haben können. Denn es handelt sich dabei fast ausschließlich um Angehörige der gleichen Volksgruppe. Es ist erwiesen, dass auch die Kinder selber dann ein besseres Verhältnis zur Schule entwickeln und dann sogar gerne hingehen. Die erste Schule, die in Tschechien diesen Versuch startete, war im Jahr 1993 eine kirchliche Grundschule in Ostrava, Mährisch Ostrau.
Fast zeitgleich mit diesem ersten Versuch in Nordmähren wurden auch in anderen Teilen Tschechiens ähnliche Initiativen ins Leben gerufen, oft unter tatkräftiger Unterstützung örtlicher Vertreter der Roma-Minderheit. Der zunächst eher private Charakter dieser Vereine war wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum der tschechische Staat relativ lange mit einer finanziellen Unterstützung dieses Projekts zögerte. So wurde gerade in der Anfangsphase ein beträchtlicher Teil der Kosten und auch die Bezahlung der Assistentengehälter von verschiedenen Stiftungen und gemeinnützigen Vereinen übernommen, wie eben der neuen Schule, die schon sehr bald eine zentrale Rolle bei der Ausbildung und Koordinierung der Assistenten übernahm. Erst seit 1998 werden die Betreuer der Roma-Kinder genauso wie auch die Lehrer vom Schulministerium bezahlt. Dennoch aber stellten die fehlenden finanziellen Mittel in der Anfangszeit nicht die einzige Hürde dar. Weitaus schwerwiegender war noch ein anderes Problem, wie sich Projektleiter Wieck rückblickend erinnert.
Diese Assistenten sind Angehörige der Roma-Volksgruppe und mussten, um diese Tätigkeit ausüben zu können, mindestens eine pädagogische von Schwierigkeiten, überhaupt Roma mit Hochschulreife auswendig zu machen. Jetzt später sahen wir, dass die Grundausbildung in Pädagogik im Umfang von 80 Stunden nicht ausreichend ist und wir die Vorbereitung noch ausweiten mussten. Unser Projekt gibt es mittlerweile seit 7 Jahren. Gegenwärtig wirken an tschechischen Schulen etwa 320 Roma-Assistenten. Deren geografischer Arbeitsschwerpunkt liegt dabei insbesondere in den wirtschaftlichen Krisenregionen des Landes, also in Nordböhmen und in Nordmähren, wo es unter den Einwohnern auch einen starken Anteil an Roma gibt. In den letzten Jahren gab es jedoch laut Wieck auch einige Anfragen aus Prag, Westböhmen oder Südmähren, also aus Regionen, in denen bislang das Roma-Problem nicht als brennend empfunden wurde.
Eine weitere Frage, die sich natürlich im Zusammenhang mit den Lehrerassistenten stellt, ist die nach ihrer Zusammenarbeit mit den Lehrkörpern an den betreuten Schulen. Wie waren überhaupt die Reaktionen der Lehrer? Hatten nicht einige von ihnen das Gefühl, dass ihre pädagogischen Fähigkeiten angezweifelt wurden? Gab es da nicht gewisse Koordinierungsschwierigkeiten? Vladislav Wieck von der neuen Schule meint dazu:
Das ist natürlich eine der wichtigsten Fragen, weil wenn Sie einem Lehrer auf einmal einen Assistenten in die Klasse stellen, ohne dass er darauf vorher vorbereitet worden wäre, dann kann das Schwierigkeiten verursachen, weil der Lehrer vor allem nicht weiß, was zu tun oder wie er sich verhalten soll. Wir haben ehrlich gesagt während der Anfangsphase unseres Projekts diese Sache etwas unterschätzt. Jetzt laden wir aber jedes Jahr die Lehrer und deren Assistenten zu einem speziellen Training ein, in dem sie sich untereinander besser abstimmen und ihre Kräfte während der Stunden besser zusammenlegen können.
Neben der Ausbildung von Lehrerassistenten für Roma-Kinder setzt sich der Verein Neue Schule auch als Ziel, den Dialog zwischen unterschiedlichen Kulturen und Ethnien, die in Tschechien leben, zu fördern. Auf welche Erfahrungen können dabei die Mitarbeiter und Lektoren seit 1996, seit es also die Neue Schule gibt, zurückblicken? Hat sich bei der Wahrnehmung dieses Problems von Seiten der nach nationalen Gesichtspunkten weitgehend homogenen tschechischen Öffentlichkeit etwas geändert? Abschließend kommt noch einmal Vladislav Vik vom gemeinnützigen Prager Verein Neue Schule zu Wort.
Mich freut die Einstellung der jungen Leute, die den Versuchen, einen Dialog zwischen den Kulturen anzuregen, sehr positiv gegenüberstehen. Bei Weitem betrifft das nicht nur Menschen, die bereits die Möglichkeit hatten, etwa zu Studienzwecken, längere Zeit im Ausland zu leben und das Fremdsein in einem Land aus eigener Erfahrung kennen. Natürlich gibt es bei älteren Menschen in dieser Hinsicht oft Schwierigkeiten. Nach wie vor beunruhigend finde ich jedoch Ergebnisse von Umfragen, aus denen hervorgeht, dass 3/4 der Tschechen sich nach wie vor die Frage stellen, was denn die ganzen Ausländer in diesem Land verloren hätten. Die Einstellung ist also äußerst unterschiedlich, aber auf der anderen Seite kann man nicht erwarten, dass sich die Meinungen dazu von einem Tag auf den anderen ändern können. Ich habe mich schon damit abgefunden, dass das ein Lauf über eine weite Strecke werden wird.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, soweit unser heutiger Schauplatz, den für Sie Robert Schuster gestaltete. Die Verhandlungen um eine EU-Verfassung, die spiegeln sich europaweit auch auf den Bühnen der Innenpolitik wider. Eines der Hauptmotive im Konzert der tschechischen Debattenbeiträge ist dabei das Gefühl der eigenen Kleinheit. Zum dabei entstehenden Asterix-Mythos hören Sie das nun folgende Feuilleton von Gerald Schubert.
Zugegeben, Asterix ist irgendwie sympathisch, wie der kleine Held mitsamt seinem kleinen gallischen Dorf der römischen Großmacht trotzt, das hat schon was. Doch ohne Zaubertrank und vor allem ohne Römerkompanien, die schwer bewaffnet gegen eine friedliebende Gemeinde anrennen, da würde das kokette Spiel mit der eigenen Kleinheit wohl schnell zur Farce geraten. Zur Farce, in der der gerechte Kampf gegen die Übermacht sich als Kampf um die liebgewonnene Eigendefinition als »klein, aber oho« entpuppt. Das Bild des Ringerns von David gegen Goliath aber, das hat längst seinen Platz im Rhetorikbaukasten der Politprofis gefunden. Längst haben Populisten unterschiedlicher Herkunft den kleinen Mann entdeckt und sie sagen ihm auch immer wieder, wie klein er ist, damit er es nur ja nicht vergisst. Tschechien ist da keine Ausnahme. In jüngster Zeit ist auch auf internationalem Parkett wieder klein gegen groß angesagt. Die Regierungskonferenz in Rom, bei der man sich auf eine zukünftige europäische Verfassung einigen will, hat begonnen. Dass Tschechien dort mit anderen, eher kleineren Staaten, gemeinsame Interessen durchsetzen will, das muss niemanden verwundern. Von dieser strategischen Verhandlungsposition einmal abgesehen, hat das Land aber eigentlich keinen Grund, sich in Europa besonders klein zu fühlen. Ein Berater des ehemaligen Präsidenten Václav Havel hat dennoch neulich zu mir gemeint, wenn Sie die Tschechen fragen, wie sie sich selbst und ihren Staat sehen, dann hören sie ziemlich oft, ach, wir sind ja nur so ein kleines Land. Er selbst, so fuhr er fort, habe 5 Jahre lang in Dänemark gelebt. Dort gäbe es nur etwa halb so viele Einwohner wie in Tschechien, aber er habe nie gehört, dass ein Däne so etwas gesagt hätte. Klar, bezüglich der Wirtschaftskraft Tschechiens gibt es, wie in anderen Transformationsstaaten auch, noch einigen Nachholbedarf. Und auch ein Blick in die Geschichte, wo zuletzt die jahrzehntelange Abhängigkeit von der Sowjetunion prägend war, kann hier einiges erklären. Doch der historische und kulturelle Reichtum des Landes findet weltweit seine Bewunderer. Die politische Entwicklung ist weitgehend stabil und auch die Zahlen sprechen für sich. Von den 25 Staaten der erweiterten EU liegt Tschechien mit seinen mehr als 10 Millionen Einwohnern an 9. Stelle. Vergangene Woche konnte ich im tschechischen Parlament eine hitzige, teils lautstarke Debatte über die künftige Gestalt der EU verfolgen. Die Regierung will zwar in Rom noch über den einen oder anderen Punkt verhandeln, ist aber prinzipiell für eine EU-Verfassung. Gerade Länder wie Tschechien, so das Argument, würden im Zuge der europäischen Integration mehr Mitspracherechte genießen denn je. Dass die Opposition das anders sieht, das ist in einer parlamentarischen Demokratie nichts Ungewöhnliches. Die immer wieder spürbare Pflege des Kleinheitsmythos, die sollte in dieser Debatte aber keinen Platz haben. Ein bisschen Mut zur gemeinsamen Größe wäre ein schöner Grundkonsens, der verhindern könnte, dass eine sachliche Europadebatte zur innenpolitischen Stimmungsmache verkommt. Wer das eigene Land ständig kleinredet, der setzt sich dem Verdacht aus, dass er den Bretterzaun rund um das gallische Dorf schon jetzt vermisst. Diesen haben jedoch nicht die Römer niedergerissen, sondern 73% der Dorfbewohner in einer Abstimmung. Tut uns leid, Asterix.
Brunjebar, so lautet der Titel einer Kinderoper, die im jüdischen Ghetto in Theresienstadt während der Nazizeit über 50 Mal von jüdischen Kindern aufgeführt wurde. Einige der Kinderdarsteller von damals kehrten vor kurzem nach Theresienstadt zurück, wo Brunjebar nach 60 Jahren wieder auf der Bühne zu sehen war. Katrin Sliva war bei diesem Ereignis zugegen und lädt sie im nun folgenden Kultursaal ein, ihr dorthin zu folgen.
Tanzende, lachende, singende Kinder auf der Bühne. Ausgelassen sind sie, unbekümmert. Wie sehr unterscheiden sie sich von den Kindern, die nur deshalb, weil sie Juden waren, um ihre Kindheit beraubt worden sind. Harte Arbeit bestimmten ihre frühen Kinderjahre. Und Hunger. Für einige Kinder, die zur Zeit des Zweiten Weltkrieges in Theresienstadt zusammengepfercht waren, gab es für wenige Stunden in der Woche einen Lichtblick. Eine Kinderoper. Ihr Titel Brunjebar, der Komponist, ein Prager jüdischer Herkunft, namens Hans Graser, was im Deutschen Schönheit bedeutet. 60 Jahre ist es her seit der Premiere dieser Oper in Theresienstadt. Und 60 Jahre danach wurde sie wieder dort aufgeführt. Unter den Zuschauern waren noch einige der Darsteller von damals. Menschen, die den Holocaust überlebt haben und sich an diese wenigen hellen Stunden ihres Lebens in dem Durchgangslager in Theresienstadt, in denen sie sein durften, wie Kinder eben sind, erinnern. An die Momente, wenn das Licht auf der Bühne entflammte und sie spielen durften. In unserem Kultursalon soll Brunjebar Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in seinen Bann ziehen. Herzlich willkommen dazu. Die Geschichte der Oper ist schnell erzählt. Die Protagonisten, ein Geschwisterpaar, Babicek und Aninka, und ein Orgelspieler, der den Namen Brunjebar trägt. Die Mutter von Babicek und Aninka ist krank. Für ihre Genesung braucht sie Milch. Doch diese kostet Geld und die Geschwister haben keines. Während sie verzweifelt darüber nachsinnen, wie sie der Mutter helfen können, beobachten sie das Geschehen auf dem Marktplatz. Dort begegnen sie Brunjebar, der auf seiner Drehorgel spielt und von Passanten dafür einen Obolus erhält. Sie beschließen, ihr Glück ebenfalls mit dem Singen zu versuchen, aber Brunjebar hindert sie daran. Er jagt ihnen Angst ein. Schließlich kommen ihnen Tiere zu Hilfe. Sie unterstützen sie im Kampf gegen Brunjebar, den sie letztlich besiegen. Und das klingt so.
Thank you.
Hans Graser schrieb die Oper bereits 1938. Das Libretto stammt von Adolf Hofmeister. Graser hatte die Oper im Rahmen eines Wettbewerbs geschrieben, den das tschechoslowakische Kulturministerium damals ausgeschrieben hatte. In Theresienstadt hat er sie überarbeitet, um sie an die dortigen Gegebenheiten anzupassen. Ins Lager kam er im August 1942. Ein Jahr später stand die erste Theresienstädter Aufführung, die Rudolf Freudenfeld mit den Kinderdarstellern einstudiert hatte. Über 50 Mal wurde sie hier gespielt. Doch die Besetzung wechselte. Täglich gingen Transporte nach Auschwitz. Einige der Kinder überlebten den Krieg. Anna Hanusova zum Beispiel. Früher hieß sie Flachova, was ihr den Spitznamen Flaschka, also Flasche, einbrachte. Sie hat der Aufführung zum 60. Jahrestag der Theresienstädter Premiere beigewohnt und war so nett, uns zu schildern, was Brunjebad für sie bedeutet.
Für mich ist das unvergesslich. In meinen Erinnerungen ist Brunjebad vielleicht noch schöner, besser, noch wichtiger geworden. Ich werde immer an diejenigen denken, die damals in der Inszenierung mitgewirkt haben. Und ich werde immer vergleichen. Auch wenn die Kinder heute ihre Sache sehr gut gemacht haben. Aber das Erlebnis, die Emotionen, die Brunjebad damals in mir hervorrief, können nie wieder so stark wie damals sein.
Und welches Gefühl hat sie, wenn sie heute diese Kinder beim Singen dieser Oper auf der Bühne beobachtet?
Es ist ein Gefühl der Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass ich das erleben durfte, dafür, dass die Kinder, die hier heute gesungen haben, auch einen Bezug zu der Musik entwickeln, etwas über uns erfahren, über die Bedingungen, in denen wir damals lebten, dass sie etwas für ihr ganzes Leben lernen und zu schätzen wissen, dass sie selbst so ganz anders groß werden dürfen.
Greta Klinsberg erinnert sich ebenfalls noch sehr gut an die damaligen Aufführungen. Sie spielte die weibliche Hauptrolle, die Aninka. Sie sagt:
Sehen Sie, in dem Augenblick, in dem wir zu singen begannen, vergaßen wir, wo wir sind. Das ist das Großartige an dieser Oper.
Greta Klinsberg ist der Musik immer treu geblieben. In Jerusalem, wohin sie nach dem Krieg gegangen war, war die Musik ihr Broterwerb. Es scheint fast, als schlösse sich hier ein Kreis. Auch in Deutschland war sie mehrfach. Mit Kindern habe sie dort darüber gesprochen, wie langweilig doch die Welt wäre, wenn die Menschen alle gleich wären. Mit Kindern über den Holocaust zu sprechen, findet sie nicht sinnvoll.
Ja, wo bist du, Mr. Jettem, sitzt?
Mit Kindern über den Holocaust zu sprechen, hat meiner Meinung nach keinen Sinn, denn das kann sich niemand vorstellen. Wenn Sie hingegen diese Oper aufführen lassen und den Kindern erzählen, dass die Kinder von damals bei der Aufführung von Brunjebad zum ersten Mal Milch gesehen haben, erstmals davon gehört haben, was eine Schule ist und so weiter, dann ist das greifbar. Die Kinder bekommen einen Eindruck. Und das ist gut, finde ich.
Die Kinderoper Brunjebad wird seit Kriegsende regelmäßig überall auf der Welt inszeniert. Die Aufführung in Theresienstadt hat das Ehepaar Flegel mit dem sogenannten Dismanow-Rundfunk-Kinderensemble einstudiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute vom Kultursalon. Auf ein baldiges Wiederhören.
Den Kultursalon hat für Sie Katrin Sliwa gestaltet. Damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 3.